Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und heute nehmen wir das Thema Bitcoin voll unter die Lupe. Ich habe dieses Jahr und zuletzt im Urlaub zwei Bücher über Bitcoin gelesen und eine wiederkehrende Frage ist mir hängen geblieben. Ist unser aktuelles Geldsystem kaputt und muss es repariert werden? Und falls ja, kann Bitcoin ganz oder teilweise dieses kaputte Geldsystem reparieren? Oder wie es so schön heißt, can Bitcoin fix this? Vielleicht zu den zwei Büchern, da wäre natürlich Lynn Alden's Broken Money mit dem Untertitel Why Our Financial System is Failing Us and How We Can Make It Better. Um nur eine Stelle hier zu zitieren, in der modernen Ära haben der Energieüberfluss und die technologischen Verbesserungen das Wohlergehen der Menschen im Großen und Ganzen verbessert, aber das globale Geldsystem hat nur langsam Schritt halten können. Wie sind wir an diesen Punkt gelangt? Warum ist unser Geld im 21. Jahrhundert nicht besser als jetzt? Ja, obwohl ja in anderen Domänen technologischer Fortschritt stattgefunden hat. Und das zweite Buch wäre da von Ijoma Mangold, Die orange Pille, warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist. Und um auch hier zur Leitfrage zu kommen, ein Zitat: Und der Bitcoin verheißt die Befreiung davon. Er ist unabhängig von zentralen Instanzen wie Banken und nicht durch sie manipulierbar. Also, diese Frage kommt in vielen, wenn nicht allen Bitcoin-Büchern vor. Die Behauptung wird aufgestellt, unser aktuelles Geldsystem sei kaputt und muss repariert werden. Und oft wird die Hypothese in den Raum gestellt, dass Bitcoin dies ganz oder teilweise reparieren könne. Ja. Bitcoin-Befürworter, wie die zwei genannten Autoren, argumentieren, dass er, also Bitcoin, einige Probleme des derzeitigen Geldsystems lösen könnte, wie zum Beispiel Inflationskontrolle durch begrenztes Angebot, Dezentralisierung und geringere staatliche Kontrolle, erhöhte finanzielle Privatsphäre und Sicherheit. Aber Kritiker, vor allem aus dem traditionellen Finanzsystem, führen dann halt auch Herausforderungen an, wie Preisvolatilität, Probleme mit der Skalierbarkeit, Bedenken hinsichtlich des Energieverbrauchs, regulatorische Unwägbarkeiten und jetzt auch zuletzt die Dynamik im Bitcoin-Space, denn rund 4 Monate sind mittlerweile seit dem jüngsten Bitcoin-Halving vergangen. Und für die Mining-Industrie sind es aktuell keine einfachen Monate, denn mit dem Halving brechen aktuell auch die Umsätze um rund 50% ein. Also es ist halt schon noch manchmal spannend zu beobachten, wie gut dann das Bitcoin-System wirklich unter Stresssituationen verhebt. Also, ob Bitcoin jetzt das Geldsystem reparieren kann, in Anführungsstrichen, ist umstritten und hängt von der jeweiligen Sichtweise ab, was überhaupt repariert werden muss. Ja, ich habe da jetzt noch keine finale Meinung dazu gebildet. Um das vielleicht in einem ersten Schritt zu tun, haben wir heute den perfekten Gast für euch gewonnen, nämlich Daniel Winkhammer. Er ist CEO und Co-Founder von 21 Bitcoin. Ihr bei 21 Bitcoin wollt ja den Zugang zu Bitcoin für ein breites Publikum einfach und vor allem sicher machen. Ja, Daniel, du kommst aus Salzburg, Österreich, wo auch der Firmensitz von 21 Bitcoin bzw. der Fior Digital GmbH ist und du beschreibst dich als Independent First Principles Thinker. Da musst du mir jetzt kurz helfen. Was meinst du denn damit?
Ja, hallo erst, Manuel. Freut mich, heute bei dir dabei zu sein. Ich meine damit, dass ich immer gerne Dinge vom Grund auf mir ansehe, ohne jetzt vorab schon eine Meinung zu haben oder eine festgefertigte These. Und ich glaube, das ist umso wichtiger, wenn man sich Bitcoin und dem Geldsystem widmet, dass man da einfach sehr unvoreingenommen zu Werke geht quasi und sich wirklich vom Grund auf überlegt, okay, machen diese Grundsätze, die es vielleicht in unserer Gesellschaft schon gibt, wie Inflation ist eh gut, wir brauchen 2% Inflation zum Beispiel, warum ist das so? Also da versuche ich immer sehr auf den Grund der Tatsachen zu gehen.
Ja, das feiere ich. Im Zeitalter der Informationsüberflutung und von Social Media ist natürlich kritisches, unvoreingenommenes Denken Gold wert. Ja, eine schöne Tugend, die du dir unbedingt beibehalten musst. Ja, mit dieser innovativen Herangehensweise treibst du es voran, dass Menschen in Europa wirklich einfachen Zugang zu Bitcoin erhalten. Sehr gut. Und durch eure Arbeit mit 21 Bitcoin möchtet ihr natürlich nicht nur Geld verdienen, sondern ihr wollt auch die Akzeptanz und Nutzung von Bitcoin weiter vorantreiben. Eine sehr ehrenhafte Mission. Hey, ich schlage vor, bevor wir jetzt gleich hier in die steile These einsteigen, dass Bitcoin unser Geldsystem reparieren kann, reden wir erstmal ein bisschen über dich und deinen Hintergrund. Was ist denn überhaupt dein Background, Daniel? Und welchen Werdegang bist du bisher durchlaufen?
Ja, sehr gerne. Also genau, das ist eh schon gesagt. Mein Name ist Daniel Winkelhammer. Ich komme aus Salzburg, aus dem schönen Österreich, Nachbarn ja von euch. Und grundsätzlich habe ich mich schon eigentlich als Kind immer sehr viel für Technik interessiert. Ich war schon als Kind eigentlich immer fasziniert und begeistert von Computern. Habe die damals auch schon zerlegt. Da gab es auch dann ja viele Daten, die ich dann aus Versehen gelöscht habe von meiner Mutter und meinen Eltern, weil ich einfach die ganzen Computer auseinandergeschraubt habe. Und habe damals einfach schon so die Liebe für die Informatik entdeckt. Bin dann auch, als ich 14, 15 war, in eine höhere Schule gegangen in Österreich und habe da Programmieren gelernt, also technische Informatik war der Zweig. Und habe quasi damals ja auch Programmieren gelernt, habe mich sehr viel eben mit diesen Themen auseinandergesetzt. Damals auch schon das erste Mal sogar von Bitcoin erfahren. Ich glaube, das war so Anfang 2010. Und bin danach quasi nach meiner Schulbildung nach Wien gegangen, an die Wirtschaftsuniversität in Wien und habe dort Wirtschaftsinformatik studiert, weil mich einfach nicht nur das Technische immer sehr interessiert hat, sondern dann mit der Zeit eben auch so das Wirtschaftliche dahinter. Also digitale Geschäftsmodelle, das habe ich einfach sehr fasziniert, das Internet. Ich bin ja mit dem Internet so mehr oder weniger dann auch aufgewachsen. So, ich kann mich erinnern, wie damals die ersten Handys auch rauskamen, dann natürlich auch, ja, wir hatten auch Informatikunterricht damals schon auch in der Unterstufe mit 12 Jahren ungefähr und das hat mich immer sehr, sehr fasziniert auch, wie quasi Unternehmen auch im Internet stattfinden können. Ja, und dann habe ich das studiert, habe da viel dann auch VWL, BWL, also wirklich so Volkswirtschaftslehre in dem Studium auch gehabt. Das heißt, mich auch viel damit beschäftigt, zum Beispiel Inflation, Währungen, Makroökonomie, wie funktionieren Märkte und habe das da auch sehr, sehr spannend gefunden. Bin dann nach meinem Studium eigentlich so in diese traditionelle Finanzwelt eingetaucht. Das heißt, ich war bei großen Versicherungen, Banken, großen IT-Konzernen, im Endeffekt als Projektmanager im internationalen Bereich tätig und habe da einfach viel in der Schnittstelle zwischen Business und Informatik gearbeitet, hat mir auch immer sehr, sehr Spaß gemacht, habe aber dann, wie gesagt, immer mehr mit Bitcoin auch geliebäugelt und habe dann eben 2020 mit meinem Co-Founder, dem Dominik aus München, den ich auch schon seit der Schule kenne, also wir kennen uns mittlerweile, glaube ich, seit 17 Jahren und habe dann 21 Bitcoin eben gegründet, ja.
Ja, damit sind wir schon zwei Wirtschaftsinformatiker im Gespräch heute. Insofern eine einheitliche Perspektive, wobei ich natürlich in der Unternehmensberatung arbeite und du Hardcore-Gründer im Bitcoin-Space bist. Ja, also da hast du sicherlich deutlich mehr Erfahrung. Ich spreche dann eher als Co-Host und als Investor. An welcher Stelle deines Werdegangs bist du denn genauso in die Kryptoszene gerutscht oder gekommen, sodass für dich klar geworden ist, hey, da will ich mindestens mal deine berufliche Zeit voll rein investieren?
Das hat schon ein wenig gedauert. Also ich habe es ja vorher gerade erwähnt, ich glaube 2010 war so meine erste Berührung mit Bitcoin. Wir hatten damals auch in der Schule jemanden, der hat einfach Server aufgesetzt und hat das damals mit Bitcoin noch bezahlt. Das war leider bei ihm auch aber so ein Durchlaufposten. Das heißt, soviel ich weiß, hat er da damals auch nicht gehodelt. Hab das dann aber irgendwie schnell auch wieder vergessen. Damals auch natürlich irgendwie noch andere Interessen gehabt. Und hab dann, ich kann mich ganz gut noch erinnern, 2013 auch das nächste Mal wieder von Bitcoin gehört. Ich glaube, damals war diese Darknet, Silk Road Zeit. Und da habe ich auch dann online Artikel gelesen. Und habe mir gedacht, naja, jetzt probiere ich das mal aus, Bitcoin zu kaufen. Ich dachte, ja, das geht ganz einfach. Da meldest du dich quasi auf eine Börse an und kannst halt einfach Bitcoin kaufen. So einfach war das halt damals noch nicht. Und habe mich dann bei Local Bitcoins registriert. Ich glaube, mittlerweile gibt es die Seite auch gar nicht mehr. Das war früher so eine P2P-Plattform. Das heißt, man musste sich halt dort registrieren und konnte dann sich mit Menschen treffen im echten Leben. Nahm dann quasi Bargeld mit und die andere Partei nahm die Bitcoin mit auf dem Wallet und dann hat man quasi Bargeld gegen Bitcoin getauscht. Ich habe das dann auch nicht gemacht, weil irgendwie war mir das dann auch zu suspekt, habe das wieder verworfen Und dann hat es eigentlich bis 2017 bei mir gedauert. Da kann ich mich auch gut erinnern, da habe ich einen Artikel dann auch in einem Magazin gelesen, dass Bitcoin wieder die 1.000-Dollar-Marke geknackt hat. Das muss so Februar oder Anfang 2017 gewesen sein. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich aber wirklich mal mehr Recherche hineinstecken, weil das Thema habe ich jetzt doch schon 3-4 Mal irgendwie im Schirm gehabt, aber nie wirklich verfolgt. Ja, und dann bin ich in das Klassische, wie man es ja in der Szene auch nennt, in das Rabbit Hole gefallen und beschäftigt mich eigentlich wirklich so seit 2017, ich würde sagen täglich mit Bitcoin. Ich habe dann angefangen, alle Podcasts zu hören, die es damals so gab. Damals war viel noch auf Englisch. Da gab es einfach noch nicht so viel guten deutschen Content. Habe versucht, dann auch Bücher zu lesen, Newsletter. Anfang 2018 ist dann auch der Bitcoin-Standard von Saferdin Amus rausgekommen, der mir dann quasi so da bin ich dann wirklich so hundertprozentig reingefallen in das Rabbit Hole und habe dann auch, glaube ich, Bitcoin zumindest teilweise verstanden und wirklich auch diese langfristige Perspektive dahinter verstanden. Genau, und seitdem, würde ich sagen, so 2017, 18, bin ich wirklich jeden Tag mit Bitcoin in Berührung.
Und was hat dir dann den finalen Schubs oder Motivation gegeben, Gründer mit 21 Bitcoin zu werden?
Ich glaube, ich hatte immer schon so den Traum, eigentlich selbst mein Unternehmen zu führen, zu gründen. Ich war immer schon jemand, der einfach sehr gerne Verantwortung übernommen hat. Ich habe immer viele Ideen gehabt und wollte die auch einbringen. Ich habe damals auch gemerkt, wie ich meinen ersten Job auch hatte bei einer großen Versicherung. Habe da richtig motiviert auch angefangen und wollte da viel umsetzen, verändern, Prozesse verbessern und habe dann aber gemerkt, in solchen Organisationen ist das einfach nicht möglich. Da gibt es so viele Hierarchiestufen und auch, also die Unternehmen sind teilweise schon so träge, dass du einfach als junger Mensch, der was verändern will, einfach da vielleicht auch fehl am Platz bist. Und habe dann gewechselt, bin dann auch ins Consulting gegangen. Das hat mir dann ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil du einfach mehr Sachen siehst, verschiedene Unternehmen von innen siehst. Habe aber trotzdem gemerkt, dass ich irgendwann selbst was machen möchte. Und als ich dann 2017 einfach immer mit dem Thema Bitcoin so viel zu tun hatte, war ich natürlich auch so im Bekannten- und Freundeskreis eigentlich immer der Ansprechpartner, wenn es um das Thema gegangen ist. Und habe dann auch natürlich meiner Familie, Freunden oder Interessenten einfach geholfen, wenn sie Bitcoin kaufen wollten. Und habe dann aber schnell festgestellt, dass die meisten Lösungen, die es damals so am Markt gab, einfach nicht geeignet sind für Menschen, die jetzt nicht unbedingt technisch sehr versiert sind oder im Finanzwesen unterwegs sind. Und habe mir dann Ende 2019 gedacht, naja, eigentlich könnte man ja dann eine App machen, um das ganz einfach, transparent, sicher zu machen, sich nur auf Bitcoin zu fokussieren als langfristiges Investment. Genau, und habe mich dann Ende 2019 mit meinem Co-Founder, dem Dominik, zusammengetan. Also der kommt noch mehr aus der technischen Schiene quasi. Der hat dann die App entwickelt. Ich habe mich eigentlich um das ganze Business-Thema oder Regulation dann auch gekümmert, weil mit Anfang 2020 wurde ja das Thema dann auch in der EU erstmals wirklich reguliert. Davor war das ja mehr oder weniger Wilder Westen eigentlich. Da gab's so gut wie keine Regulierung. Ja, und dann haben wir das auch relativ naiv gestartet, zu zweit, einfach so als Nebenprojekt. Haben dann aber schnell gemerkt, dass da mehr dahinter steht. Das Produkt ist auch gut angekommen und haben dann 21, also ich Ende 20, Dominik Anfang 21, uns dann quasi auch Vollzeit darauf konzentriert und seitdem sind wir da dabei.
Und lief die Gründungsphase oder jetzt der Betrieb von 21 Bitcoin seit jeher smooth und nur nach oben oder gab es auch so Horrormomente, wo du dachtest, hätte ich doch nie 21 Bitcoin gestartet?
Ich glaube, das kennt fast jeder Gründer. Also so ganz so smooth läuft es natürlich nie. Das hätte man sich vorher, glaube ich, auch nicht denken können, was für Probleme da auf einen zukommen. Also das Erste war natürlich so ein bisschen, wie naiv wir da auch reingegangen sind. Im Endeffekt haben wir jetzt in den letzten Jahren ja eine komplette Handelsinfrastruktur im Hintergrund aufgebaut. Es war uns am Anfang gar nicht so bewusst, was das auch alles heißt. Und dann auch das ganze Thema Regulation. Wir haben damals auch es geschafft, 2021 von der Finanzmarktaufsicht in Österreich auch die Registrierung zu erhalten als Kryptodienstleister. Und wir haben das komplett ohne Rechtsberatung gemacht, ohne externe, weil wir uns damals das auch natürlich nicht leisten konnten. Anwaltskanzleien in dem Bereich sind sehr, sehr teuer. Und dadurch, dass das am Anfang eigentlich ja so ein Hobbyprojekt war, haben wir das alles selbst gemacht. Und das war natürlich auch sehr, sehr viel Learning und hat dann auch natürlich eine ganze Zeit in Anspruch genommen. Hat dann aber Gott sei Dank so funktioniert. Wir wollten dann auch 21 schon starten. Da gab es aber wieder Probleme mit der Behörde, weil wir damals ein Einzelunternehmen hatten. Und wir wollten dann natürlich auch eine GmbH gründen, einfach aus Haftungssicht, beziehungsweise auch, wenn du irgendwann mal Investments einsammeln möchtest, da geht es im Einzelunternehmen nur sehr, sehr schwer. Es war dann aber leider nicht möglich. Die Behörde hat dann gesagt, okay, ihr müsst quasi die ganze Registrierung noch einmal machen. Das war schon ein herber Rückschlag, weil wir natürlich auch jetzt dann einfach mal 2 Jahre keinen einzigen Cent verdient haben. Haben dann die ganze Registrierung nochmal machen müssen und haben dann die Plattform endlich dann 2022 gestartet. Hat auch alles super funktioniert am Anfang. Irgendwann ist uns aber unsere erste Bank auch abgesprungen. Das war dann relativ plötzlich, haben wir einfach einen Brief bekommen, damals von unserer Bank, wo drinnen gestanden ist, naja, sie kündigen uns jetzt unser Konto, wir haben einen Monat Zeit, quasi die Gelder abzuziehen. Und man muss sich vorstellen, wir hatten schon einige tausend Kunden auf der Plattform, die natürlich laufend Geld überwiesen haben, sehr, sehr viele Sparpläne. Und das war einfach dann auch nicht möglich, innerhalb von 30 Tagen das ganze Setup zu wechseln, ein neues Bankkonto zu bekommen. Weil vor allem vor ein paar Jahren war es noch extrem schwer, als Bitcoin-Unternehmen ein Bankkonto auch zu bekommen. Mittlerweile ist es schon ein bisschen einfacher, jetzt auch durch die neuen Regulierungen wie MiCA zum Beispiel. Aber 2020 oder 2021 war das schon einer der größten Hürden. Ja, wir haben das dann auch ganz gut gemeistert, glaube ich. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte auch als strategischen Partner bei uns an Bord, der auch den ganzen Zahlungsverkehr bei uns abwickelt. Das heißt, da sind wir super, super aufgestellt. Aber klar, da gab es schon Momente, wo ich auch dann ein paar Tage sehr, sehr schlecht geschlafen habe.
Ja, also ich ziehe alle Hüte, die ich aufhabe, vor eurer Leistung hier in so einem ganz neuen Bereich. Ja, also Bitcoin ist ja eine neue Technologie für den Regulator. Neuland war seinerzeit für alle Neuland. Ja, und ausgerechnet in so einem Bereich, wo quasi nichts bekannt ist, ein Unternehmen aus dem Boden zu stampfen, ist natürlich dann eine starke Leistung, aber auch eine kräftezehrende, kann ich mir vorstellen. Gut, hey, jetzt schlage ich vor, packen wir mal die drei Teile an, die wir uns für heute vorgenommen haben, nämlich das Warum, Was und Wie. Also das Warum wir heute hier über Bitcoin reden, was Bitcoin aus unserer Sicht ist und was es nicht ist und wie ihr es dann möglich macht, an Bitcoin zu kommen und was da Herausforderungen sind. Ja, steigen wir in den ersten Teil ein, das Warum. Ja, ich hatte ja eingangs wie so die Leitfrage oder Hypothese formuliert, ist unser Geldsystem überhaupt kaputt und muss es repariert werden? Wie die Autoren von Broken Money und Orange Pille als Hypothese in den Raum stellen, insbesondere hat den Lynn Alden, da wird es ja im Titel schon klar, Broken Money. Ja, also was denkst du, ist unser Geldsystem kaputt?
Es ist, finde ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich glaube, für einen Großteil der Menschen ist das Geldsystem kaputt. Für einen kleinen Teil der Menschen ist es sehr, sehr vorteilhaft. Also ich finde das aus meiner Sicht, persönlicher Sicht, ist das Geldsystem einfach unfair. Ob man das jetzt als broken, kaputt bezeichnen mag, ja, kann man wahrscheinlich auch. Aber das große Problem, das wir einfach haben, und ich glaube, das sehen wir jetzt sogar in Europa über die letzten Jahre seit Corona immer, immer mehr, ist einfach das Riesenthema Inflation. Einfach deine Kaufkraft wird immer weniger durch dieses Geld, die Geldschöpfung, die wir einfach haben, diese unbegrenzte und auch politische Geldschöpfung. Das heißt, jeder in dem System, wo wir leben, in dieser Gesellschaft, nicht jeder quasi hat die gleichen Chancen und Möglichkeiten. Und das führt halt eben zu vielen Problemen, die wir auch so sehen. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den sehr, sehr viele Leute auch irgendwie feststellen, wenn sie sich mit Geld oder auch mit Bitcoin beschäftigen, dass sehr viele Konsequenzen daraus auch resultieren, dadurch, dass wir in so einem Finanzsystem leben, wo wir quasi einfach jedes Jahr eine relativ hohe Inflation auch haben. Also angepeilt ist ja von den Zentralbanken und so um die 2%. Über die letzten Jahre war das natürlich aber viel, viel höher. Über die offiziellen Zahlen kann man sich dann auch noch streiten. Die Warenkorbmethode, wie gut die wirklich die Inflation auch abbildet. Aber um es kurz zu machen, ich glaube, dass wir einfach in einem sehr unfairen System leben, wo einige wenige eben die Macht haben und sehr davon profitieren und die große Masse einfach davon negativ davon beeinflusst wird. Und ich glaube, dass das jetzt immer mehr ankommt, aber natürlich immer noch ein Riesenproblem ist, wo viele Leute einfach noch aufgeklärt werden müssen.
Ja, ich denke, es hat auch mit Gewohnheit zu tun. Ja, ich meine, wenn du halt, wir alle wachsen mit Fiat-Geld auf, ja, und solange dir halt keiner diese Idee platziert, dass es da alternative Geldtechnologien gibt, also Lynn Alden nennt es Internet Native Money, mit Bitcoin natürlich als dem Signal, dem Vorreiter. Eben, wenn diese Idee noch nicht bei dir angekommen ist, dann stellst du das Geldsystem gar nicht in Frage, auch wenn es natürlich, und da stimme ich dir zu, für einen Großteil der Menschen nachteilig sein kann. Ja, aber die Meinungen zu dieser Frage sind geteilt. Also die Kritiker, wie eine Lynn Alden, sagen, ja, es ist kaputt, weil Zentralbanken viel oder zu viel Macht haben, Inflation das Geld an Wert verlieren lässt, Finanzkrisen immer wieder kommen und die Reichen reicher werden und die Armen ärmer. Ja, aber wenn du eine andere Teilmenge der Population fragst, also Befürworter, die sagen eher, nein, ist nicht kaputt, weil das System funktioniert ja grundsätzlich. Ist jetzt nicht so, dass insbesondere wir in den entwickelten Ländern uns nichts kaufen könnten. Die Wirtschaft wächst langfristig und evolutionäre Anpassungen des Finanzsystems, also der traditionellen Finanzmarktinfrastruktur, sind ja weiter möglich. Ja, also diese Finanzinfrastruktur ist ja jetzt über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen. Und warum soll sie denn nicht einfach evolutionär weiter wachsen, anstatt halt von einer Technologie wie Bitcoin jetzt so revolutioniert oder disruptiert zu werden? Ja, also es ist wirklich keine einfache Antwort und sie hängt dann auch von der Weltanschauung ab und natürlich auch von der Stellung im System. Ja, ob du eher davon profitierst, wie das Geldsystem heute funktioniert, oder ob du halt eher Leidtragender bist.
Ja, und ich glaube auch, es gibt, also die Menschen sind ja auch klug, es gibt sehr, sehr viele Alternativen. Also wir sehen ja zum Beispiel den Immobilienmarkt, den Aktienmarkt, das sind ja auch zum Teil Ausweichmärkte, weil wir eben so viel Inflation haben in unseren Währungen. Und ich glaube, dass das vielen auch nicht vordergründig so bewusst ist, aber dass sie trotzdem quasi über diesen Anreiz oder über quasi so, wie das aktuelle System eben aktuell funktioniert, halt dann ohne wissentlich eigentlich das zu machen, auch dann quasi sich trotzdem auch absichern, quasi in eben Dinge wie Immobilien, Aktien. Ob das dann so gut auch für die Gesellschaft ist, sei mal dahingestellt. Also wir haben sie auch in jeder großen Stadt, hast du ja das Problem, dass der Wohnraum einfach extrem knapp ist und dass natürlich, wenn du jetzt Immobilien als Wertspeicher nur siehst, quasi den monetären Premium so hoch treibst, dass sich halt viele, vor allem junge Leute, auch keinen Wohnraum mehr leisten können, was natürlich auch wieder zu Problemen führt, was zu sozialer Ungerechtigkeit führt und auch zu Unzufriedenheit einfach in der Gesellschaft. Aber wie du sagst, ich glaube, es kommt immer auf den jeweiligen Status auch an, wie kaputt das Geldsystem ist. Aber ich glaube, man kann schon zusammenfassen, dass es einfach unfair ist und viele Leute eben davon nicht profitieren. Und was mich halt einfach auch irgendwie persönlich so stört, ist, dass es mittlerweile einfach so ist, dass eigentlich jeder in unserer Gesellschaft sich mit Finanzen auseinandersetzen muss. Und eigentlich, also ich persönlich würde es besser finden, wenn sich jeder auf das konzentrieren könnte, wo er einfach gut ist. Das heißt, wenn ein Bäcker einfach extrem gute Brötchen zum Beispiel backen kann und damit für die Gesellschaft Wert schöpft, dann macht es ja Sinn, dass er sich zu einem Großteil seiner Zeit zumindest auf das fokussiert und nicht nebenbei eigentlich noch schaut, naja, welche ETFs muss ich jetzt kaufen? Muss ich jetzt vielleicht Bitcoin kaufen? Wie kann ich halt meine Kaufkraft absichern, dass mein Business auch oder mein Geschäft mithalten kann mit der Konkurrenz? Und das nimmt, glaube ich, schon auch sehr viel Produktivität weg, die wir eben, wenn wir ein anderes Geldsystem wie zum Beispiel Bitcoin hätten, vielleicht einfach, da müssten sich nicht mehr so viele Menschen oder eigentlich gar keiner mehr auf seine Finanzen konzentrieren, weil man eben in einem gut sparen könnte, wo man automatisch seinen Wert behält.
Ja, und damit leitest du natürlich wunderbar zur nächsten Frage über, nämlich kann Bitcoin ganz oder teilweise für immer oder temporär unser jetzt angenommen kaputtes Geldsystem reparieren? Was denkst du?
Ja, ist natürlich sehr, sehr schwer, also weil das zu sagen, weil es natürlich ein Riesenaspekt, also Geld betrifft uns ja alle tagtäglich. Und Geld ist auf quasi 50% jeder Transaktion. Das heißt, es ist so ein riesen Netzwerk eigentlich. Von dem her kann man, glaube ich, da die Auswirkungen noch gar nicht zu 100% abschätzen. Wir können nur so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, Es gab ja schon einige andere Geldsysteme oder Finanzsysteme vor dem Fiat-System, so wie wir es jetzt haben. Zum Beispiel das Paradebeispiel der Goldstandard vor ja, um die 100 Jahre ungefähr zurück, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und wenn man sich da anschaut, wie die Gesellschaft damals funktioniert hat, sieht es halt eigentlich so aus, als würde das schon sehr, sehr viele Vorteile auch bringen. Die Frage ist natürlich halt, ob Bitcoin, selbst wenn wir es irgendwann mal dahin schaffen, dass quasi Bitcoin das zentrale Asset unseres Finanzsystems ist, ob dann nicht trotzdem wieder Wege geschaffen werden können. Wir sehen es ja jetzt schon mit den ETFs zum Beispiel, wo mehr Bitcoin geschaffen werden können, theoretisch, also Paper Bitcoin, als es eigentlich auf der Blockchain gibt. Das heißt, ich glaube, die Frage ist sehr, sehr schwer zu beantworten und auch aus meiner Sicht nicht so schwarz und weiß zu beantworten. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir in eine bessere und fairere Richtung gehen, um quasi einfach mehr Menschen auch die Chance zu geben. Also weil es ist ja auch immer so ein Thema, wo sieht man sich das an? Ich glaube, wir in Europa sind ja immer noch sehr, sehr privilegiert. Aber wenn man jetzt nach Südamerika schaut oder auch Afrika, da gibt es einfach einen Großteil der Menschen, die einfach keinen Zugang zum Bankkonto haben, die keinen Zugang zum globalen Finanznetzwerk haben. Die können nicht einfach in ETFs sparen oder ihr Vermögen so einfach absichern. Von dem her sehe ich, dass Bitcoin aus meiner Sicht in eine sehr, sehr positive Richtung zeigt. Wie sehr es dann wirklich schlussendlich in 50, 100, 200 Jahren unsere Gesellschaft verändern kann, ist, glaube ich, schwer abzuschätzen. Aber ich würde eher davon ausgehen, in eine doch sehr, sehr positive Richtung.
Ja, genau. Also da jetzt 0 oder 1 zu sagen, schwarz oder weiß, Bitcoin oder Fiat, das wäre eine Anmaßung. Ich denke, Bitcoin bietet einige Lösungen oder Features, nämlich die begrenzte Geldmenge soll Inflation oder stoppt die Inflation innerhalb von Bitcoin. Es ist unabhängig von Regierungen und Banken. Schnelle weltweite Überweisungen ohne Intermediäre sind möglich, aber es gibt natürlich auch Probleme, ja, also die nach wie vor starken Preisschwankungen, es ist nicht überall als Zahlungsmittel akzeptiert, es hat einen hohen Energieverbrauch, also es ist eine riesen Debatte in der Community, ob das ein Problem ist. Ich bin da schon eher dabei zu argumentieren, es ist wert, diese Energie zu investieren, um diesen hohen Grad an Dezentralität und Vertrauen zu haben. Und es bringt auch rechtliche Unsicherheiten mit sich für Unternehmer in dem Bereich und auch für Investoren in dem Bereich. Ja. Also ich bin bei dir, Bitcoin könnte aus meiner Sicht Teile des Systems verbessern, aber es ist jetzt nicht so, dass halt quasi von 0 auf 1 Fiat-Geld von Bitcoin ersetzt wird, sondern diese Geldformen werden koexistieren, lange Zeit. Ja. Also ob es das ganze System reparieren kann, ist aus meiner Sicht auch fraglich. Aber die Zukunft von Bitcoin und unserem Geldsystem bleibt super spannend, weil ich glaube halt schon, dass wir jetzt im historischen Moment in der Geldgeschichte sind, wo durch Internet Native Money mit Bitcoin, mit Stablecoins und ja auch CBDCs, auch wenn sie, und hier zitiere ich wieder Ijoma Mangold, des Teufels sind, ist es eine Geldform, an der gebaut wird und die dann mit den anderen Geldformen koexistiert. Ich glaube, wir laufen da auf eine Koexistenz von Geld hinaus, die natürlich das Geldsystem als Ganzes bereichern. Dann schlage ich vor, ziehen wir einen Block weiter, nämlich dem Was, also was Bitcoin aus deiner Perspektive eigentlich ist. Man kann es ja aus ganz vielen Perspektiven betrachten, ökonomisch, technologisch, kryptografisch, soziologisch. Ja, also mit welcher Perspektive schaust du drauf, was ist es für dich überhaupt?
Ich glaube, mittlerweile sehr, sehr viele Dinge, aber ich würde das Wichtigste, was ich daraus gezogen habe und was ich für mich persönlich einfach merke, ist, also in einem Wort zusammengefasst, Bitcoin ist für mich Hoffnung. Hoffnung einfach auf eine gerechtere, friedlichere und bessere Zukunft. Es ist natürlich, wie gesagt, für viele ist es zum Beispiel ein Investment, teilweise für mich auch. Also ich habe natürlich auch einen großen Teil meines Portfolios auch in Bitcoin, weil ich glaube, dass das meine Kaufkraft in Zukunft auch erhöhen kann, wodurch ich halt einfach mehr Optionalität habe. Das heißt, ich kann mehr Dinge machen in meinem Leben, die ich für gut befinde, habe vielleicht mehr Zeit für Familie. Es ist aber dann irgendwo auch für mich einfach so ein Thema, dass ich glaube, dass man mit Bitcoin einfach auch vielen Menschen helfen kann. Ich habe zum Beispiel die Befürchtung, dass in einigen Jahren, vor allem jetzt zum Beispiel in Österreich und Deutschland, sehr, sehr viele Menschen mit ihrer Rente einfach nicht wirklich gut auskommen werden. Und da versuchen wir zum Beispiel auch mit 21 Bitcoin einfach aufzuklären und zu sagen, hey, schaut euch das an, steckt zumindest einen kleinen Teil, einen kleinen Sparplan rein, damit ihr für später dann auch was habt. Und um das alles zusammenzufassen, also für mich bedeutet Bitcoin einfach Hoffnung auf eine bessere und gerechtere Zukunft.
Ja, finde ich mega spannende Antwort. So habe ich es noch nie betrachtet. Ich habe mir auch Gedanken vorm Recording gemacht und bin irgendwie viel nüchterner darauf gekommen. Es ist digitales Geld, das ohne Banken und Regierungen funktioniert, deflationär ist wegen dem maximalen Supply von 21 Millionen Bitcoins und es kann weltweit gesendet werden. Das waren so meine nüchternen technischen Gedanken dazu, aber deine Antwort ist natürlich viel inspirierender. Ja, Hoffnung, mindestens mal im Rahmen des Geldsystems, zumindest eine weitere Technologie zu haben, die uns einen Hedge gegen die Probleme des heutigen Geldsystems bietet.
Ja, und auch auf globaler Ebene glaube ich, dass das einfach die Zusammenarbeit fördern kann. Wir sehen ja auch, es gibt jetzt leider ja wieder auch physische Kriege, aber wir haben es jetzt über die letzten Jahrzehnte auch gesehen, dass die Kriege eher Handelskriege waren, Trade Wars. Also man hat gesehen, China, Russland, USA, also auf globaler Bühne. Und ich glaube, wenn es da ein neutrales Asset gibt, wo keiner quasi die Vormachtstellung hat, wie es zum Beispiel jetzt aktuell ist mit den USA, also die können ja so viele US-Dollar drucken, wie sie möchten und damit dann russisches Öl, Gas kaufen oder in China quasi Ressourcen kaufen. Und ich glaube, wenn es da eben auf globaler Ebene so ein Asset gibt, wo sich jeder dann mit Arbeit dafür beteiligen muss, um quasi da auch Ressourcen von anderen kaufen zu können oder handeln zu können, kann das halt eben auch ein Weg sein, um die Kooperation zwischen ja einfach Ländern international zu fördern und ja für weniger Spannungen auch zu sorgen. Also das ist auch eine große Hoffnung. Es ist natürlich ein weiter Schritt, dass jetzt auf einmal alle Nationen sich einigen, quasi im Hintergrund ihre Währungen mit Bitcoin zu decken oder international wenigstens mit Bitcoin quasi als Reserve-Asset zu handeln. Aber wir haben das ja auch schon gehabt. Also es war ja der Goldstandard, den ich vorher so ein bisschen angesprochen habe. Damals war das ja auch ein neutrales Asset. Damals gab es auch sehr, sehr viel Handel international. Das ist auch was ich für die Zukunft mir zumindest wünschen würde. Mal sehen, ob das in Erfüllung geht.
Also ich kann es wiederholen. Inspirierende Antwort Hoffnung. Ja, ist halt so ein weites Konzept. Ja, und damit ja viel weiter als sozusagen einfach digitales Geld. Jetzt muss ich dich aber auch fragen und die Frage immer umdrehen. Ja, was ist es denn nicht?
Dadurch, dass ich ja schon so lange jetzt mit Bitcoin eigentlich in Berührung bin und mich schon so tief damit beschäftigt habe, ist es für mich eigentlich schon so augenscheinlich. Also ich sage das vorweg, Bitcoin ist kein Werkzeug, um über Nacht reich zu werden. Das ist für mich eigentlich schon extrem klar, dadurch, dass ich mich schon so tief mit dem beschäftigt habe, auch in verschiedenen Bärenmärkten schon mit dabei war, wo Bitcoin einfach 80% auch wieder abgestürzt ist. Aber ich merke schon auch natürlich durch unser Unternehmen, durch meine berufliche Tätigkeit, wir haben ja immer wieder neue Leute, die Bitcoin vielleicht auch das erste Mal kaufen, dass da schon auch immer noch viel das mitschwingt. So ja, ich möchte halt reich werden, ich möchte schnell reich werden, ich suche so mein Glück quasi. Und das ist auch so eine Message, die ich persönlich natürlich immer so, wenn ich mit jemandem, den ich kenne, spreche, gebe ich das auch immer persönlich mit, dass man sollte nicht glauben, dass man jetzt heute einen Bitcoin kauft und morgen dann Millionär ist und ausgesorgt hat. Es ist natürlich ein Investment auch und es kann deine Kaufkraft steigern, aber ich würde da jeden davor warnen, so kurzfristig zu denken und damit Millionär werden zu wollen.
Da würde ich ein bisschen dagegen halten. Ich glaube, es gibt ja erfolgreiche Trader da draußen, erfolgreiche Crypto-Trader, aber das ist halt ein exklusiver Kreis, der da irgendwelche Strategien gefunden hat. Dieses Wissen musst du erstmal finden und dann brauchst du halt auch die Zeit und die Nerven, am Traden dran zu bleiben. Ich glaube, es gibt Leute, die haben das wirklich geschafft, sei es jetzt mit früh eingestiegen und immer gehalten oder halt Volatilitäten mitgenommen, aber das schaffen wirklich nur ganz wenige, glaube ich.
Definitiv, also da würde ich da zu 100% zustimmen. Natürlich gibt es diese Beispiele, aber man sollte nicht davon ausgehen. Also der Großteil der Menschen ist, glaube ich, besser beraten, einfach das Thema langfristig anzugehen, sich da zu bilden. Ganz wichtig ist, glaube ich, dann auch immer, wenn man Bitcoin kauft und vor allem, wenn man ein bisschen mehr kauft, dass man weiß, was man da hat. Dass du nicht kalte Füße bekommst, wenn auf einmal der Preis 20, 30, 40% runtergeht. Also das kann natürlich immer bei Bitcoin passiert das einfach immer wieder. Und das habe ich leider auch schon des Öfteren erlebt, dass dann die Leute sehr panisch werden, dann mit Verlust verkaufen. Und dann sind sie so ein bisschen gebrandmarkt und dann bekommt man sie quasi noch schwerer eigentlich für das Konzept zu begeistern, weil sie halt dann natürlich schon eine schlechte Erfahrung haben. Aber wie du sagst, also natürlich gibt es auch Leute, die damit sehr, sehr viel Geld auch gemacht haben.
Ja. Ja, dann schlage ich vor, ziehen wir mal zum letzten Block weiter, nämlich dem Wie. Und zwar einerseits, wie komme ich denn an Bitcoin? Und andererseits, wie macht ihr es möglich, an Bitcoin zu kommen? Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Bitcoin zu kaufen. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Zum Beispiel Sparplan versus Einmalkauf. Ja, da bist du jetzt natürlich unser Mann. Ja, also ich fände es cool, wenn wir diese Optionen oder diese Möglichkeiten jetzt mal durchdeklinieren und so ein bisschen Vor- und Nachteile gegeneinander halten.
Genau, wie du sagst, mittlerweile gibt es natürlich sehr, sehr viele Wege. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch für jeden das richtige Angebot. Wenn wir über das Thema Einmalkauf, Sparplan zum Beispiel sprechen, ist es auch immer ganz, ganz interessant, finde ich, weil in der Community zum Beispiel wird ja das Sparen in Bitcoin extrem ja eigentlich gepusht. Ich finde das auch sehr, sehr vernünftig, dass man sagt, okay, ich möchte langfristig in Bitcoin investieren. Ich möchte die Emotionen aus dem Investment herausnehmen und sage einfach, okay, ich lege da irgendwie einen gewissen Betrag wöchentlich oder monatlich beiseite und spare dann einfach langfristig. Das macht ja definitiv extrem Sinn. Aber wenn man sich schon auch so um Rendite natürlich, für viele Leute ist natürlich auch ein Investment und da möchte man auch schauen, dass man eine möglichst gute Rendite herauskriegt. Und da ist schon spannend, weil ich habe mir das letztens auch wieder angeschaut, wie eigentlich so der Vergleich ist zwischen Einmalkauf und Sparplan. Wenn man sich da eine Summe ansieht, sagen wir jetzt mal 10.000 Euro und ich investiere das jetzt zum Beispiel über einen Zeitraum von einigen Wochen oder ich mache einen Einmalkauf quasi, was performt da besser? Und historisch ist eigentlich immer so, wenn du jetzt nicht gerade im extremen Hype bist, also in einem Hype-Cycle, wo Bitcoin halt über Tage quasi immer nach oben geht, dann ist es eigentlich fast immer schlau, sogar einen Einmalkauf quasi am Anfang zu machen und danach dann, wenn man sagt, okay, man hat jetzt quasi den Teil, den man investieren möchte, hat man investiert und danach macht man eben diesen Sparplan. Ist natürlich immer einfacher gesagt, als es dann wirklich ist. Das ist jetzt so, sind so die harten Fakten, wenn man sich die Zahlen anschaut. Aber ich glaube, das hat immer mehr noch dazu gehört. Also vor allem die Emotionen, glaube ich, sind ja bei Investments sehr, sehr wichtig und glaube ich, können wir viele ein Lied davon singen, wie einem das dann auch beeinflusst. Und deswegen ist halt trotzdem auch immer noch, glaube ich, ein Sparplan halt einfach so ein, ja, ein Ding, das für alle einfach sehr, sehr gut ist, weil du eben die Emotionen herausnimmst. Du machst halt dann diese Fehler nicht, dass du sagst, okay, du bist jetzt dann zu gierig oder du bist zu panisch, wenn der Preis runtergeht. Bei dem Sparplan folgst du einfach stur quasi deinem Investment, das du einfach mal angelegt hast. Und über lange Zeit gleicht das natürlich diese Preisschwankungen aus. Also bei volatilen Assets, wie es Bitcoin auch ist oder Tech-Aktien zum Beispiel auch, da hat sich das auch bewährt, dass du eben diesen Durchschnittseffekt nutzt. Das heißt, wenn Bitcoin runtergeht, kaufst du mit der gleichen Euromenge quasi mehr Bitcoin. Wenn Bitcoin raufgeht, kaufst du mit der gleichen Euromenge ein bisschen weniger Bitcoin, aber im Schnitt bekommst du halt eigentlich einen ganz guten Preis. Aber das sind immer so die Unterschiede, glaube ich, die man kennen sollte. Und da muss man einfach sehen, okay, traut man sich das jetzt zu? In welcher Phase befindet man sich auf? Wo ich jetzt schon ein bisschen auch davor warnen würde, wäre jetzt wirklich dann auch, dass jetzt jemand ohne Knowledge oder ohne Erfahrung einfach auch anfängt zu traden zum Beispiel und versucht dann jetzt den genauen Höchststand zu timen und da wieder beim niedrigsten Preis einzukaufen. Da muss man jetzt eher schauen, ist natürlich auch immer so ein Steuerthema. Da muss man sich auch schlau machen, wie es dann im jeweiligen Land auch aussieht. Deutschland zum Beispiel hat da eine sehr, sehr super Regelung auch für Leute, die es länger halten möchten, Bitcoin. Also nach einem Jahr hast du dann quasi auch keine Steuern mehr zu zahlen auf deine Gewinne. In Österreich ist leider jetzt anders. Da haben seit 2021 jetzt gibt es auch die Kapitalertragssteuer darauf. Das heißt, wir müssen 27,5% auf unsere Gewinne zahlen. Ja, davor war es auch noch steuerfrei nach einem Jahr. Aber das muss man sich natürlich dann immer individuell ansehen.
Ja, also um es nochmal zusammenfassen, zusammenzufassen. Du sagst, es gibt den einmaligen Kauf, der ist einfach und schnell und gut bei einem erwarteten Preisanstieg in einem Bullenmarkt. Die Nachteile sind aber, man hat natürlich das Risiko, zum falschen Zeitpunkt zu kaufen und man braucht auch diese größere Geldsumme erst auf einmal. Und dann an zweiter Stelle der Sparplan, der hat die Vorteile, dass man regelmäßig mit einer kleinen Menge kaufen kann und Preisschwankungen ausgleicht, also dieses Dollar-Cost-Averaging. Und man das Risiko von schlechtem Timing reduziert. Nachteile sind aber eher, dass die Gebühren eventuell höher sein könnten durch diese vielen Kleinkäufe und sich die größere Menge an Sets halt auch langsamer aufbaut.
Genau, dadurch, dass Bitcoin halt auch schnell steigen kann, kann es dir halt passieren in einem Bullenmarkt, dass der Preis quasi dir wegläuft. Aber im Bärenmarkt macht zum Beispiel ein Einmal-Investor auf jeden Fall auch Sinn. Ja.
Jetzt hast du noch gesagt, die Zahlen sagen, dass dem so ist. Auf welche Zahlen berufst du dich denn da oder wie informierst du dich da über diese unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten?
Einerseits werten wir natürlich bei uns intern auch Daten aus und schauen uns da die Preisdaten an. Es gibt aber natürlich auch öffentliche Datenbanken. Letztens habe ich das gesehen auf Twitter, Nakamoto Portfolio, glaube ich, heißt die Webseite. Und da kann man eben dann auch solche Rechnungen simulieren. Da wird einem dann quasi, ja, kann man solche Investments super vergleichen, über verschiedene Zeiträume das legen mit verschiedenen Beträgen. Genau, diese Seite finde ich eigentlich ganz gut. Dann gibt es zum Beispiel auch DCA BTC, glaube ich, heißt die Webseite. Da kann man dann zum Beispiel Sparpläne sich anschauen, wie die historisch eben performt haben. Zu einige öffentliche Quellen.
Ja, jetzt kann man Bitcoin natürlich auch an Automaten kaufen oder auf den großen Online-Börsen. Wie stehst du denn zu den beiden Optionen?
Ja, ich glaube grundsätzlich auch legitim. Es ist immer so die Frage, wer hat welche Bedürfnisse. Also bei Bitcoin am Automaten ist natürlich sehr privat quasi. Da gibt es natürlich gewisse Grenzen, wo ich einfach ohne Legitimation, das heißt ohne, dass ich jetzt mich mit meinem Ausweis oder Namen verifizieren muss, kann ich dann halt sehr anonym Bitcoin kaufen, wenn ich das möchte, zum Beispiel, dass keiner weiß, dass ich diese Bitcoin habe. Da muss man halt einfach wissen, das geht meist nur bis zu einer gewissen Grenze und es ist auch relativ teuer. Also ich kenne jetzt in Österreich und Deutschland so ein bisschen das Angebot und dann liegen wir irgendwo so bei 8-10% eigentlich, wenn man Gebühren plus den Kurs einrechnet. Das heißt, es ist halt relativ teuer. Dafür bekommst du halt einfach private Bitcoin, ohne dass jetzt irgendjemand weiß, dass du diese Bitcoin gekauft hast. Genau, große Börsen haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Da ist es so, dass sich die meistens eher so an ja schon erfahrene Nutzer auch richtet oder auch mit das User-Interface zum Beispiel. Du kannst so verschiedene Order-Typen machen. Du tradest da auch wirklich. Das heißt, auf einer Exchange, auf einer Börse, da kaufst du auch nicht direkt vom Provider. Das heißt, du musst dir auch den Preis dort anschauen und du kannst eben Orders aufgeben. Ist natürlich auch dann günstiger. Also da sind wir wahrscheinlich bei Gebühren irgendwo so im Bereich 0,3-0,5%. Dann gibt es eben noch so Dienstleister wie zum Beispiel jetzt auch 21 Bitcoin, also Broker sogenannte. Da ist halt einfach der große Vorteil, zum Beispiel bei uns, dass wir einfach eine sehr, sehr einfache Nutzererfahrung bieten. Das heißt, wir haben auch Kunden, die 80 plus sind und damit zurechtkommen. Wir haben integrierten Support, das heißt für alle Leute, die halt einfach mal Fragen stellen möchten oder die auch Betreuung brauchen, bietet sich halt auch sowas an. Das bekommst du jetzt weder beim Bitcoin-Automaten noch bei irgendeiner großen Exchange. Wir helfen dann zum Beispiel auch Leuten, ihr Hardware-Wallet einzurichten oder stehen einfach für Fragen dann zur Verfügung. So, das ist das eine. Das andere ist, du kaufst halt direkt bei uns. Das heißt, du kriegst eine Preisgarantie quasi auch, wenn du kaufst und hast halt auch im Hintergrund zum Beispiel auch die Deutsche VR-Bank. Das heißt, du brauchst jetzt deine Überweisungen zum Beispiel nicht irgendwo ins Ausland machen. Das ist ja auch bei vielen Exchanges, sodass die dann im Ausland sitzen teilweise auch, man hat es ja zum Beispiel gesehen, bei Binance wurden dann auch Euro-Zahlungen gesperrt. Also das ist natürlich auch immer ein Risiko, das man sich anschauen muss. Und bei Brokern, da liegt man so im Bereich, also da, das ist halt so der Mittelwert, würde ich mal sagen, vom Preislichen. Für die ganzen Dienstleistungen, die du erhältst, musst du ein bisschen mehr natürlich zahlen, wie auf einer Exchange. bei uns sind wir da so bei 0,79% für den Sparplan und irgendwo so 1 bis 1,29% für quasi Sofortkäufe, Einmalkäufe oder Limit Orders auch, haben wir auch zum Beispiel so. Kannst einstellen, sehr schön grafisch auch, siehst den Bitcoin-Preis quasi und dann kannst du dir die Linie so ziehen. So sagst du, okay, wenn der Bitcoin-Preis jetzt unter diese Schwelle geht, dann löse ich eine Order auf. Die größten Unterschiede, vielleicht das eine auch noch, ist einfach die Automatisierung, was bei uns jetzt zum Beispiel auch so ein großer Punkt ist. Also Sparpläne, das geht jetzt bei den meisten Exchanges, soweit ich weiß, auch nicht direkt. Da bieten wir dir halt einfach eine super einfache Lösung an, so dass du das einfach monatlich, wöchentlich, täglich machen kannst, wie du möchtest. Und dann auch das ganze Thema Custody. Also wir bieten halt einerseits die Option an, super flexibel, du kannst bei 21 Bitcoin deine Bitcoin verwahren, auch insolvenzgeschützt, treuhändig verwahrt oder aber auch, du kannst dein eigenes Wallet verbinden. Das heißt, wenn du jetzt ein Mobile Wallet hast oder auch eine Hardware Wallet, kannst du die hinterlegen, kannst sagen, okay, ich stelle mir jetzt entweder ein, dass jeder Kauf sofort an meine Wallet geschickt wird oder zum Beispiel ein gewisses Limit. Ich sage, ich möchte zum Beispiel 1.000 Euro bis zu 1.000 Euro lasse ich bei 21 Bitcoin, sobald es überstiegen wird, dann zahle ich es automatisch aus. So diese Flexibilität und Einfachheit hast du eben da.
Super, das gibt doch unseren Zuhörern einen super Überblick, wie man in Bitcoin investieren kann. Einerseits entweder durch einen einmaligen Kauf oder einen Sparplan und andererseits an Automaten auf Online-Börsen bei Brokern. Ja, jetzt möchte ich natürlich auch die Chance nutzen, bei euch noch ein bisschen unter die Motorhaube zu schauen. Wir sind ja noch beim Wie, aber jetzt nicht, wie kaufe ich Bitcoin, sondern wie mache ich Bitcoin kaufen quasi möglich. Jetzt seid ihr als Broker im Sinne der Mika ja ein Virtual Asset Service Provider und die Mika wird dann, greift dann für euch auch Ende des Jahres. Ja, also jetzt zum 1. Juli ist die Mika ja live gegangen, wenn man so möchte, für die großen Stablecoin-Anbieter und Ende des Jahres greift sie dann für alle Virtual Asset Service Provider, darunter auch die Broker. Und ja, was beschäftigt euch denn aus der Mika-Perspektive? Ja, also was tut ihr dafür, um Mika-compliant zu werden und wo sind da die Herausforderungen in diesem Prozess?
Genau, wie du gesagt hast, mit Ende des Jahres quasi wird es dann möglich sein, ab 30.12. auch eine Lizenz einzureichen, also den Lizenzantrag zu stellen. Das ist dann erstmal möglich. Es gibt nämlich auch eine Übergangsfrist, die ist dann trotzdem noch 1,5 Jahre ungefähr, bis man wirklich auch die Mika-Lizenz braucht. Das heißt, bis zu dem Zeitraum kann man auch noch aktuell jetzt als VASP oder Virtual Asset Service Provider quasi operieren. Wir sind aber eigentlich da sehr, sehr guter Dinge auch, oder unser Ziel ist es, der erste Bitcoin-Provider zu sein mit der Mika-Lizenz. Wir sind auch schon seit letztem Jahr, Ende letzten Jahres, mit unserer Aufsichtsbehörde eigentlich im Gespräch und tauschen uns da auch immer wieder regelmäßig aus zum Lizenzierungsverfahren. Das ist ja jetzt auch für die Aufsichtsbehörden ein ganz neues Verfahren. Die Mika ist ja doch immer noch, das ist gesagt, für Stablecoins zum Beispiel zu Anfang. Oder im Juli jetzt quasi live gegangen, also immer noch ein relativ neues Framework. Und da gibt es noch viele offene Punkte, auch so wie das Ganze ausgelegt wird. Und das sind eigentlich gerade so die wichtigsten Themen, dass uns wir einfach anschauen, beschreiben jetzt, oder wir sind aktuell gerade dabei, die ganzen Policies auch auszuarbeiten und auch in Prozessen im Unternehmen umzusetzen. Vieles haben wir sogar schon davor umgesetzt, bevor die Mika überhaupt, so weit war, wie sie jetzt war, zum Beispiel das Thema Kundengeld, also das haben wir einfach schon, das passt seit Anfang an, haben wir das so aufgesetzt rechtlich, dass das immer getrennt ist vom Unternehmensgeld und immer insolvenzrechtlich geschützt ist. Wir haben sie gesehen mit FTX und Celsius, BlockFi, wie sie alle heißen, die dann mit dem Kundengeld mehr oder weniger spekuliert haben und dann die Kunden viel verloren haben, viele Bitcoin. Und da haben wir einfach gesagt, das möchten wir nicht. Wir möchten nicht mit dem Kundengeld spekulieren. Wir packen das quasi das Sondervermögen, sodass selbst wenn 21 Bitcoin jetzt morgen Insolvenz anmelden müsste, wären alle Kundengelder sicher und quasi getrennt vom Unternehmensgeld. Das heißt, da geht es um viel solche Themen, die wir, wie gesagt, auch schon teilweise umgesetzt haben. Andere, da sind wir gerade dabei. Es gibt einfach sehr, sehr viele Compliance-Anforderungen, die du einfach intern erfüllen musst. Also da geht es um Risk Management. Du brauchst ein Mindestkapital, das du auch immer wieder nachweisen musst, dass du das hast operativ. Da geht es um verschiedene Positionen, zum Beispiel im Unternehmen, die du besetzen musst. Das heißt, es ist schon relativ bürokratisch, aber ich denke trotzdem auch, dass einige Sachen schon Sinn machen. Also wir möchten halt auch keine FTX in Europa haben, also keine solche Fälle. Und da schützt natürlich schon so ein umfassendes Framework wie die Mika, glaube ich, auch, kann schon teilweise auch davor schützen. Also 100% gibt es natürlich auch nie. Man hat es ja gesehen bei Wirecard und Konsorten. Aber grundsätzlich, ja, es ist ein riesen Framework. Wir sind dann, würde ich sagen, ja, eigentlich richtiger Finanzdienstleister. Man kann das schon fast mit einer Bankzertifizierung Light, würde ich es mal nennen, vergleichen. Also da kommt schon sehr, sehr viel auf Startups zu oder auch auf Unternehmen in dem Bereich. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass es da eigentlich keine so richtigen Möglichkeiten, zumindest nicht meines Wissens nach, gibt, für jetzt ganz kleine Unternehmen, die in dem Bereich einfach starten möchten. Das heißt, irgendwie innovative Unternehmen, die vielleicht auch mal zu zweit als Gründer anfangen, wird es halt, glaube ich, sehr, sehr schwer, jetzt durch solche Regulierungen wie die Mika wirklich da ein Geschäftsmodell aufzubauen. Weil es war bei uns schon relativ schwer. Wir haben auch die ersten, ja, ich habe es ja gesagt, 2 Jahre eigentlich keinen Cent verdient und das Ganze dann natürlich auch noch zu skalieren. Aber mit der Mika hast du einfach solche Herausforderungen. Du brauchst zum Beispiel schon mal einige 100.000 Euro Eigenkapital, bevor du überhaupt irgendwas machen kannst. Und das ist natürlich für die Innovation, glaube ich, schon ein Thema, was die Innovation jetzt nicht gerade fördern wird. Also ja, das sehe ich so ein bisschen kritisch. Aber grundsätzlich, genau, wir versuchen jetzt mit Ende des Jahres damit auch zur Behörde zu gehen, den Antrag einzureichen und dann hoffentlich nächstes Jahr auf die Mika-Lizenz zu erhalten.
Genau, damit reden wir jetzt natürlich über eine regulatorische Herausforderung, die konkret existiert. Ja, also Mika ist zum Teil und geht dann vollständig oder wird dann wirksam, natürlich mit der Übergangsperiode per 1. Januar 2025. Jetzt gibt es aber auch, um zum Abschluss zu unserer Eingangsfrage zurückzukommen, langfristig die Möglichkeit, dass Bitcoin eine Gefahr, zumindest in der Wahrnehmung der Vertreter des traditionellen Finanzwesens, zu einer Gefahr des Geldsystems wird. Und das kann natürlich zu der regulatorischen Maximalherausforderung führen, dass Bitcoin in gewissen Ländern einfach verboten wird, also es zu halten, von Virtual Asset Service Providers in irgendeiner Form angeboten zu werden, zum Beispiel von Brokers wie bei euch. Ja, also diese Gefahr wird auch immer wieder in Interviews, insbesondere von den Repräsentanten des traditionellen Finanzwesens, angeführt. Ja, ich denke da an den Ex-CEO, der Julius Bär, der erst letztens im SRF im Interview war und genau das als Risiko Nummer 1 langfristig für Bitcoin erwähnt hat. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, als dich, dessen Lebensunterhalt aktuell zumindest davon abhängt, ja, macht dir das schlaflose Nächte oder ist es viel zu abstrakt und weit weg, dass du dich um so ein Maximalrisiko überhaupt kümmerst?
Ich glaube, ich habe 2020 einen Artikel dazu geschrieben, also kann Bitcoin verboten werden, und habe da ein bisschen so, ja, bin diese Risiken durchgegangen und habe mir das durchgedacht. Und damals habe ich eigentlich zum Fazit gesagt, ich glaube nicht mehr. Und da waren wir aber noch viel, viel weiter weg, als wir jetzt sind. Also Bitcoin ist mittlerweile schon so sehr im System integriert. Also man sieht es ja jetzt zum Beispiel auch in Europa mit der Mika. Also wenn wir jetzt wirklich die EU oder auch Nationalstaaten in Europa Bitcoin verbieten wollen würden, dann gäbe es sowas wie die Mika nicht. Die Mika bietet jetzt ein Rahmenwerk, wie du Bitcoin auch anbieten kannst, quasi als Dienstleister. Und das sehr, sehr ähnlich sehen wir das auch in den USA. Also es gibt jetzt mit BlackRock, Fidelity, Vanguard, es gibt einfach die größten Vermögensverwalter und einer der mächtigsten Unternehmen des Globuses beschäftigen sich jetzt mit dem Thema, haben das als Finanzprodukt. Von dem her sehe ich ein Verbot in unseren westlichen Ländern als, klar, es gibt immer irgendwo ein Risiko, aber als sehr, sehr kleines Risiko an. Also ich glaube schon, dass es vielleicht auch in vielen autoritären Ländern immer noch das Risiko relativ hoch ist. Also man sieht es ja, in Nigeria, glaube ich, ist Bitcoin wieder verboten. Ja, da gab es auch immer das Hin und Her. Also wenn Staaten oder Nationen so viel Macht quasi auch haben und das Rechtssystem relativ autoritär ist, dann ist die Gefahr sicher allgegenwärtiger als wir jetzt in Europa, in der EU, in den USA Ja, und mittlerweile, glaube ich, ist das politisch oft schon so ein großes Thema. Wir sehen es ja jetzt gerade im USA-Wahlkampf. Es ist jetzt auf beiden Seiten eigentlich mittlerweile schon ein Thema. Trump oder die Republikaner generell haben sich ja eigentlich da sehr, sehr stark positioniert als Pro-Krypto, Pro-Bitcoin-Partei. Mittlerweile liest man auch immer wieder von den Demokraten, von Kamala Harris, dass sie auch zu Gesprächen eingeladen wird, teilweise auch Gespräche annimmt und da sich auch immer mehr öffnet. Das heißt, ja, wir sehen da einfach, so viele Menschen haben mittlerweile ein Interesse und nicht nur Menschen, auch große Unternehmen, börsennotierte Unternehmen. Das heißt, dieses trojanische Pferd Bitcoin ist meiner Meinung nach schon so weit bei der Tür herein in den westlichen Ländern, dass ein Verbot relativ unwahrscheinlich ist aus meiner Sicht.
Ja, das waren natürlich wunderbare Schlussworte. Ich nehme zwei Botschaften mit. Erstens, Bitcoin ist Hoffnung und zweitens, Bitcoin kann nicht verboten werden. Das gefällt mir gut. Und ja, in dem Sinne danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, deine Einblicke. Ich ziehe erneut den Hut vor der Leistung in so einem emergenten Feld. Ja, also Bitcoin, sowas gab es nie, ist eine neue Form der Geldtechnologie, ein Unternehmen hochzuziehen. Ja, und falls dir jetzt irgendwas noch auf der Seele liegt, was du unbedingt unseren Zuhörern noch mitteilen möchtest, dann unbedingt raus damit. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir.
Ja, vielen, vielen Dank. Also mir hat das Gespräch auch sehr, sehr Spaß gemacht. Und meine letzten Worte, stay humble, stack sets.
Super, das machen wir jetzt alle. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Ciao, Daniel.
Ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.